Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, das Thema für den heutigen Abend lautet Der Heilige Geist, heilsgeschichtliche Aspekte seines Wirkens. Der Heilige Geist, heilsgeschichtliche Aspekte seines Wirkens. Im Unterschied zu den bereits gehörten Vorträgen, die wir heute Nachmittag gehört haben, und auch im Unterschied zu vielem, was, so Gott will, morgen thematisiert wird, wird es heute Abend nicht unmittelbar, nicht direkt um eine Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung gehen. Indirekt, peripher, werden wir selbstverständlich auf diese Thematik zu sprechen kommen, aber eben indirekt. Es ist nicht Sinn dieses Vortrages, sich mit dieser Bewegung zu konfrontieren. Das ist nicht das Ziel. Vielmehr wollen wir heute Abend einen Überblick zu gewinnen suchen über das Wirken des Heiligen Geistes im Lauf der Heilsgeschichte, und zwar anhand der Heiligen Schrift. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen die Heilige Schrift dabei haben. Als Schriftlesung lese ich zu Beginn zwei Worte aus dem Johannesevangelium. Zunächst ein Wort aus dem 14. Kapitel, Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Dieses ist ein Wort aus den Abschiedsreden Jesu, und zwar vor seiner Verherrlichung, vor seiner Erhöhung, wie Johannes es formuliert, am Kreuz und dann auch in der Auferstehung. Und dort sagt der Herr zu seinen Jüngern Folgendes. Er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Parakleten geben. Einen anderen Fürsprecher, einen anderen Advokaten, einen anderen Tröster, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich bitte Sie, auf zwei Punkte zu achten in diesem Vers. Christus sagt hier, dass er einen anderen Fürsprecher oder Tröster senden wird. Und zwar nicht für 6 Wochen oder für 3 Jahre, sondern in Ewigkeit, für immer. Und das Zweite, achten wir bitte darauf, dass der Herr hier nicht sagt, den Geist, den die Welt nicht empfängt, sondern er sagt, den die Welt nicht empfangen kann. Und er gibt dafür auch eine Begründung, nämlich, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und zu Beginn möchte ich ein zweites Wort lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 39. Und zwar geht es mir hier vor allen Dingen ausschließlich um die zweite Hälfte dieses Verses. Dort sagt Johannes, es wird ein Wort zitiert, und dann sagt Johannes, er sagte dieses aber von dem Geist, den die an ihn glauben, empfangen sollen. Denn noch war der Geist nicht da, da Jesus noch nicht verherrlicht war. Damit Sie den Vortrag etwas besser verfolgen können, habe ich mir erlaubt, eine Gliederung meines Vortrages hier auf einer Folie zu vervielfältigen. Es ist mir allerdings klar, dass die Geschwister, die in dem Raum oben zuhören, die Folie nicht sehen können. Sie können es nicht lesen. Wir haben es ausprobiert. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass man das auch noch auf der Folie liest. Aber vielleicht vereinfacht es einige Dinge, um die Gedankenführung besser nachzuvollziehen. Ich komme erstens zu den Vorbemerkungen. Ich vermute, hinten können Sie es auch schlecht lesen, oder? Ja, ich habe es vorhin schon ausprobiert. Also gut, ich werde es in voller Schrecken festgestellt, ja. Vorbemerkungen. Das Thema des Heiligen Geistes ist nicht erst in den letzten 100 oder 150 Jahren ein umstrittenes Thema geworden, sondern es war dieses ein umkämpftes Thema in längeren Perioden der Kirchengeschichte. Und dabei ging es über weite Strecken vorrangig um zwei Fragen. Die erste Frage war die Frage, ist der Heilige Geist eine Kraft, ein Einfluss, irgendeine Wirkungsweise oder ist er eine Person? Wohl zum ersten Mal trat diese Frage massiv auf im 2. Jahrhundert im Montanismus. Dr. Holthaus sprach darüber schon. Einerseits meinte ja dieser Montanus, er sei der Paraklet, und daneben gab es eben noch so eine Kraft, so eine Wirkungsweise, was auch immer das war. Ich brauche dazu jetzt nichts mehr zu sagen zu dieser Bewegung, weil Dr. Holthaus hier schon einiges dazu gesagt hat. Der Heilige Geist, eine Kraft, eine Macht. Und die zweite Frage, die umstritten war im Lauf der Kirchengeschichte, ist dann die Frage, ist der Heilige Geist gleichen Wesens mit dem Vater und dem Sohn? Ist er also genauso Gott wie der Vater und der Sohn, sodass wir von einer Dreieinigkeit sprechen können? Oder ist er in irgendeiner Weise subordiniert? Ist er in irgendeiner Weise untergeordnet? Diese Frage trat massiv auf im 4. und 5. Jahrhundert und wurde dann folgendermaßen beantwortet. Zunächst zu der Frage, der Heilige Geist, ist er eine Kraft oder ein Einfluss oder eine Person? Auf diese Frage antworteten unsere Brüder und Schwestern in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte nach manchen Kämpfen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und diese Antwort ist im Licht der Heiligen Schrift vollkommen richtig. Ich möchte nur auf folgende Dinge hinweisen. Zunächst einmal auf den Vers, den wir eben gerade schon lasen, aus Johannes Kapitel 14, Vers 16. Hier sagt Johannes, oder Jesus sagt es hier, er werde ihnen einen anderen Parakleten, einen anderen Fürsprecher senden. Jesus vergleicht sich also mit dem Heiligen Geist und sagt, er ist genauso wie ich, aber er ist anders, nämlich er wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Ich möchte auch auf Folgendes hinweisen, auf was über den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift gesagt ist. Zum Beispiel wird über ihn gesagt, dass er gelästert wird, dass man ihn belügen kann. Apostelgeschichte 5 bei Ananias und Sapphira. Oder dass man ihn versuchen kann. Nun, eine Kraft kann man nicht versuchen. Eine Macht kann man nicht lästern. Ja, es wird noch mehr über den Heiligen Geist gesagt. Es wird zum Beispiel gesagt, dass er für uns bittet. Dass er uns in unaussprechlichen Seufzern vertritt. Römer 8, Vers 26. Nun, das kann eine Macht, eine Kraft nicht. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. In Johannes Kapitel 14, Vers 26 lesen wir, der Tröster oder der Fürsprecher wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch alles lehren. Nun, das kann eine Macht nicht, das kann eine Kraft nicht, aber sehr wohl eine Person. Und noch eine Stelle, 1. Korinther 12, Vers 11. Dort lesen wir über den Heiligen Geist, dass er dieses alles wirkt, also die Gaben des Geistes, und zwar einem jeden austeilend, wie er will. Er spricht auch eher für eine Person als für eine Kraft, als für eine anonyme Wirkungsweise. Und dann die zweite Frage, ist der Heilige Geist wahrer Gott? Ist er wesensgleich mit dem Vater und dem Sohn? Auch diese Frage wurde nach mancher Kontroverse ebenfalls bejahend beantwortet und im Licht der Heiligen Schrift ist zu sagen, zu Recht. Auch dazu möchte ich nur auf einige Aspekte hinweisen. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 6, der Tempelvision Jesajas, stellt Gott dann die Frage: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und dann die Antwort Jesajas: Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Und dann kommt das Gerichtswort: Hörend höret und verstehet nicht, und sehend sehet und erkennet nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie dieses Wort im Neuen Testament zitiert wird, dann fällt Folgendes auf. Zunächst weise ich hin einmal auf Johannes Kapitel 12, Vers 38. Hier wird Jesaja 6 zitiert und dann heißt es, hier gibt Johannes dann folgenden Kommentar dazu: Dieses sagte Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, wer hier mit seine gemeint ist, nämlich Christus. Dann bitte ich Sie, noch eine Stelle in diesem Zusammenhang sich anzuschauen, nämlich Apostelgeschichte 28, Vers 25. Hier gibt Paulus, als die Juden, die das Evangelium ablehnen, folgenden Kommentar. Er sagt: Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt: Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen. Dieses Wort wird also sowohl Jahwe im Alten Testament zugesprochen, als auch Christus, Johannes 12, und dann auch Apostelgeschichte 28, dem Heiligen Geist. Auch sonst wird der Heilige Geist in einem Atemzug genannt mit dem Vater und dem Sohn. Auch dafür nur zwei Beispiele. Zunächst einmal Matthäus 28, der sogenannte Taufbefehl oder Missionsbefehl, wo der Herr sagt: Taufet sie im Namen, übrigens Einzahl, Singular, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder noch eine Stelle, in der der Heilige Geist in einem Atemzug, auf einer Ebene mit dem Vater und dem Sohn genannt wird, 2. Korinther Kapitel 13, Vers 13, wo der Apostel Paulus schreibt: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und wenn ich in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung machen darf, dann folgende. Ich möchte davor warnen, und das begegnet einem öfters in bibeltreuen Kreisen, dass man Begriffe etwa wie Dreieinigkeit nur deswegen meint, ablehnen zu dürfen, weil sie nicht in der Bibel vorkommen. Die Frage ist, lehrt die Heilige Schrift das? Das ist unabhängig von der Frage, ob dieser Begriff in der Heiligen Schrift vorkommt. Im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist kam dann ungefähr seit dem 15., 16. Jahrhundert, sagen wir mal seit der Renaissance, noch eine Frage eruptivartig auf. Und zwar angesichts der falschen Lehre über das Gnadenhandeln Gottes, auch über die Erkenntnis Gottes. Was lehrte zu jener Zeit die römisch-katholische Theologie und Philosophie? Sie lehrte, ich sage es einmal sehr verkürzt, sehr zusammengefasst: Der Mensch benötigt nicht den Heiligen Geist, um Gott zu erkennen. Er benötigt auch den Heiligen Geist nicht, um zu erkennen, dass er Sünder ist. Das kann der Mensch Kraft seiner eigenen Vernunft erkennen. Vielleicht ist sie etwas schwach, aber im Prinzip kann er das. Und er kann dann Kraft seines freien Willens zu Gott kommen. Etwa Erasmus, der Philosophie und in der Theologie nennt man diese Lehre, die damals herrschte, den sogenannten Semipelagianismus. Diese Auffassung führte insgesamt zu einer Unterbetonung der Lehre des Heiligen Geistes. Und wenn wir dies vergleichen mit dem, was dann die Reformatoren sagten, dann fällt zunächst einmal auf, dass die Reformatoren, und zwar namentlich Johannes Calvin, in ihrer Verkündigung ausführlich auf den Heiligen Geist eingegangen sind und hier versuchten, einiges zurechtzurücken, was damals in der Zeit der Renaissance schiefgelaufen war. Aber bald, und das müssen wir eben auch festhalten, bald brachen die Fragen nur noch verstärkt auf und dann namentlich seit der Aufklärung. Und dies äußerte sich, ich nenne wieder ein Fremdwort, ich werde es gleich erklären, im Synergismus. Das ist eine Lehre, in der der Mensch meint, er wirkt sein Heil zusammen mit Gott. Der Mensch ist nicht tot in Sünden und Vergehungen, sondern irgendwie kann er doch etwas beitragen zu seinem Heil. Es wirkte sich zweitens aus im Rationalismus, auch ein Fremdwort. Das meint, dass der Mensch Gott Kraft seiner Vernunft erkennen kann. Er benötigt dazu nicht das Wort und schon gar nicht den Heiligen Geist. Und das äußerte sich drittens etwa im Mystizismus. Auch eine Auffassung, die in den letzten 300 Jahren sehr populär geworden ist. Man achtet auf innere Stimmen und meint auf diese Weise vom Heiligen Geist geführt zu sein oder das, was man dann für den Heiligen Geist ausgab. Wir könnten viertens hinzufügen noch ekstatische Phänomene. Bruder Bühne hat ja heute Nachmittag einiges dazu sehr eindrucksvoll uns vor Augen geführt. Man wollte in den letzten 300 Jahren dem Mystizismus entgehen, taumelte in den Rationalismus und dann wieder die umgekehrte Bewegung vom Rationalismus hinein in den Mystizismus. Und es ist einmal interessant, könnte das wirklich mal machen, sich die letzten 300 Jahre und das, was man in den letzten 300 Jahren so alles unter Geist verstand, sich einmal anzuschauen. Etwa in der Aufklärung der Deutschen, in der Französischen, Voltaires Begriff des Esprit, was meinte er damit? Dann im deutschen Idealismus, Hegel und Schelling. Und ich möchte auch behaupten, aus einer gewissen Perspektive ist zum Beispiel das weitgehende Unverständnis im Blick auf die Verbalinspiration nur eine Folge des Unverständnisses gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Heilige Männer redeten getrieben vom Heiligen Geist. So lehrt es Petrus in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Kurzum, umso wichtiger ist es, einmal zu verfolgen, wie der Heilige Geist im Lauf der Heilsgeschichte gewirkt hat. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen, und zwar eine Auffassung, die auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder umstritten war, nämlich die Idee, dass der Geist des Alten Testamentes ein anderer ist als der Geist des Neuen Testamentes. Das ist uns vielleicht nicht so bekannt, aber wir kennen ähnliche Ideen bis heute in unseren Gemeinden, wo man meint, der Gott des Alten Testamentes sei ein anderer Gott als der Gott des Neuen Testamentes. Der Gott des Alten Testamentes, das ist der zornige Gott, und im Neuen Testament, das sei dann der Gott der Liebe. Nun, diese Leute haben die Bibel nicht recht gelesen. Und eine ähnliche Auffassung gibt es nun auch über den Heiligen Geist oder gab es über den Geist Gottes. Im Alten Testament, da sei von einem anderen Geist die Rede als im Neuen Testament. Ich möchte zur Beantwortung dieser irrigen Auffassung nur auf zwei Bibelstellen hinweisen. Einmal auf Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 7 wird uns ja die Rede des Stephanus berichtet. Stephanus geht hier durch die gesamte Geschichte Israels hindurch. Und am Schluss dieser Rede sagt er dann in Vers 51, wenn er auf die ganze Geschichte Israels zurückblickt: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Für Stephanus ist es jedenfalls eindeutig, fraglos, sehr klar, dass der Heilige Geist im Neuen Testament gegen den Sie jetzt streiten, der gleiche ist, gegen den auch im Alten Testament gestritten wurde. Und noch eine Stelle, Hebräer Kapitel 9, Vers 8. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, nachdem er die einzelnen Teile der Stiftshütte aufgezählt hatte, Es war der Heilige Geist, der anzeigte, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist. Es war der Heilige Geist. Nur darum geht es mir hier. Für die Schreiber des Neuen Testamentes ist es eindeutig, dass sie von keinem anderen Geist sprechen als dem Geist, der auch im Alten Testament gewirkt hat, auch anwesend war. Zweitens, Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes im Alten Testament. Ich möchte hier vier Abschnitte diesen Teil meines Vortrags in vier Abschnitte unterteilen. Erstens, das Wirken des Heiligen Geistes in der Schöpfung. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Schöpfung. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, in den ersten beiden Versen Folgendes. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, oder er flog über den Wassern, oder er flatterte über den Wassern, wie ein Vogel über dem Nest. Das ist ungefähr die Idee hier. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Was wir hier sehen, ist also Folgendes. Gott, der Vater, spricht zu dem Heiligen Geist, der über dem Chaos schwebt, fliegt. Gott spricht, etwas weiter dann in Vers 3, es werde Licht, und da antwortet der Heilige Geist, und es wurde Licht. Gott antwortet in der Schöpfung auf Gott. Insofern können wir sagen, dass der Heilige Geist die Quelle aller Aktivität des dreieinigen Gottes in dieser Schöpfung ist. Ich möchte das noch untermauern anhand einiger Bibelstellen. Hiob, Kapitel 33, Vers 4. Dort bekennt Hiob, der Geist Gottes, er hat mich gemacht. Und der Odem des Allmächtigen, er hat mich belebt. Hiob 34, die Verse 14 bis 15. Wenn er, sagt Hiob, wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richtete, wenn er seinen Geist, seinen Odem, an sich zurückzöge, zurücknehme, so würde alles Fleisch insgesamt verschalten. Die Erhaltung der Welt, dass es in dieser Welt Leben gibt, im biologischen Bereich, ist Wirkung des Geistes Gottes. Weiter, Hiob 32, Vers 8. Es ist der Geist in den Menschen und der Geist des Allmächtigen, der sie, der die Menschen verständig macht. Und noch ein Wort, Psalm 104, Vers 30, wo der Psalmist bekennt, du sendest deinen Geist aus und sie werden erschaffen. Die Bäume, die Früchte. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Zweitens, das Wirken des Heiligen Geistes in der Theokratie Israels. Unter diesem Punkt wollen wir all das Wirken des Heiligen Geistes zusammenfassen, das den Zweck verfolgt, die Herrschaft Gottes in seinem alttestamentlichen Volk Israel zu gründen, aufzurichten und zu bewahren. Und zu diesem Zweck, bitte achten wir darauf, zu diesem Zweck rüstete er im Alten Bund verschiedene Menschen für ganz bestimmte Aufgaben aus. Wir können diese Stellen nicht ohne weiteres auf uns übertragen. Ich möchte einmal eine Stelle nennen. Richter Kapitel 6, die Verse 33 bis 34. Das ist aus der bekannten Begebenheit von Gideon. Und dort heißt es dann, Richter 6, die Verse 33 und 34. Und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich und sie setzten über den Jordan Und sie lagerten sich im Tale Jisrael, und der Geist des Herrn kam über Gideon. Wenn wir es ganz wörtlich übersetzen wollten, eigentlich, der Geist des Herrn bekleidete Gideon. Und daraufhin stieß Gideon in die Posaune, und dann beginnt der Kampf, der Krieg gegen die Midianiter. Es ist hier also der Heilige Geist, der Männer von Israel ausrüstet für eine ganz bestimmte Aufgabe und sie mit außergewöhnlicher Kraft bevollmächtigt. Das ist bei Gideon geschehen, bei Simson ist dies geschehen, mit dem Zweck, mit dem Ziel, die Herrschaft der Philister zu brechen. Sonst war Simson nicht ein besonders geisterfüllter Mann. Denken wir auch bitte an Bezaleel, 2. Mose 31, Vers 1. Er wurde, so heißt es dort, mit dem Heiligen Geist erfüllt, um die Stiftshütte und alle Geräte künstlerisch zu erstellen. Auch dies, zu diesem Zweck wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, bekleidet. Und dann, und das ist wohl das Entscheidende im Alten Bund in diesem Zusammenhang, die Ausrüstung verschiedener Männer mit der Gabe der Prophetie. Also das Berufen und das Bevollmächtigen von Propheten mit dem Ziel, das Volk Israel zurückzurufen unter das Gesetz Gottes. Auch dazu zwei Bibelstellen aus dem Buch Nehemia, Nehemia mit N, Kapitel 9, Vers 20. Dort lesen wir: Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie, also um das Volk, zu unterweisen. Dazu gab Gott im Alten Bund seinen guten Geist. Und Vers 30, Nehemia 9, Vers 30. Und du verzogest mit ihnen viele Jahre und zeugtest wieder sie durch deinen Geist, durch deine Propheten. Merken wir, das ist parallel. Durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie hörten nicht auf dich, fährt Nehemia fort. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Theokratie Israels zu einem ganz bestimmten Auftrag. Drittens, das Wirken des Heiligen Geistes an Einzelnen. Der Heilige Geist wirkte im Alten Bund nicht nur, um die Herrschaft Gottes in seinem Volk zu manifestieren, sondern auch, um einzelne Menschen für seine Herrschaft zu befähigen. Dieser Aspekt des Wirkens des Heiligen Geistes entspricht fraglos am meisten dem, wie der Heilige Geist in der Jetztzeit wirkt. Er bereitet auch uns für sein Reich vor. Er wirkt auch in uns. Aber es gibt auch einen Unterschied. Und auf den möchte ich auch hinweisen. Und wenn Sie es aufschlagen wollen, bitte Psalm 51, Vers 11. Ich lese ab Vers 10 um des Zusammenhangs willen. Psalm 51, Vers 10 und Vers 11. Dort bittet David: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Das könnten wir genauso beten. Und dann heißt es weiter: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Noch einmal, das ist in sehr vieler Hinsicht ähnlich, wie der Heilige Geist auch nach Pfingsten wirkt. Aber bitte achten wir auf den Unterschied. Im Unterschied zu diesem Vers lasen wir in Johannes 14, Vers 16: Der Heilige Geist wird bei euch sein. Er wird in euch sein, und zwar für immer oder bis in Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes an Einzelnen im Alten Bund und im Neuen Bund. Und dann viertens, das Wirken des Heiligen Geistes gemäß alttestamentlicher Verheißungen. Weiter werden uns im Alten Testament auch Verheißungen über den Heiligen Geist gemacht. Und zwar zunächst einmal für Christus. Ich möchte hier nur einmal drei Bibelstellen nennen, und zwar alle aus dem Propheten Jesaja. Aber es gibt noch mehr Bibelstellen, aber ich muss mich auch um der Zeit willen auf diese drei Bibelstellen beschränken. Zunächst in Jesaja Kapitel 11. Das bekannte Wort, dort heißt es: Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Ein paar Kapitel später sagt Jesaja Folgendes in Jesaja Kapitel 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Und dann, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Eine Verheißung auf Christus. Und dann noch Jesaja 61, Vers 1. Dort sagt der Prophet: Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache. Ein Wort, das dann im Neuen Testament in Lukas 4, Vers 18 zitiert wird und auf Christus bezogen wird. Also drei Stellen, die über den Christuskönig etwas aussagen, und zwar: Der Heilige Geist wird einmal auf ihm ruhen. Wir kommen darauf gleich noch, wenn wir uns das Wirken des Herrn im Neuen während seines Erdenlebens anschauen. Und dann B, die Verheißung, dass einmal im Reich Gottes jeder den Heiligen Geist haben wird. Auch derartige Verheißungen haben wir schon im Alten Bund. Jeder den Heiligen Geist haben wird, der glaubt. Ich nenne auch hier nur zwei Bibelstellen. Die eine ist ganz bekannt, ich komme nachher noch darauf zurück. Joel Kapitel 2, die Verse 28 bis 32, das bekannte Wort. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Und dann weise ich Sie auf noch eine Stelle hin, nämlich Galater Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Da sagt der Apostel Paulus: Christus hat uns losgekauft. Er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt bitte achten wir, wie es weitergeht. Auf dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme. Auf dass wir die Verheißung des Geistes empfangen durch den Glauben. Was im Alten Testament verheißen worden ist, empfangen wir nun. Die Verheißung des Geistes ist eine Segnung des Abraham-Bundes. Und weil wir durch die Gnade, durch den Glauben Söhne Abrahams geworden sind, im Glauben, wie der Apostel Paulus es in Galater 3 sagt, haben wir auch Anteil an dieser Segnung. Kommen wir nun drittens zu dem Punkt: Das Wirken des Geistes Gottes im Erdenleben Jesu. Das Wirken des Geistes Gottes im Erdenleben Jesu Wir schauen uns da erstens an das Wirken des Geistes Gottes bei der Empfängnis und Geburt Christi. Und wir lesen dazu Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger gefunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen, indem er aber solches bei sich selbst überlegte. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und dann die vielleicht bekanntere Stelle, Lukas Kapitel 1. Erst wird ja im Lukas-Evangelium in Kapitel 1 gesprochen über Zacharias, bekommt die Weissagung, dass er einen Sohn bekommen wird, Johannes den Täufer, der das Volk bereit machen soll für den Herrn, für Christus. Und dann wird gesprochen über Maria, Lukas 1, Vers 26. Und in diesem Zusammenhang lesen wir dann in Vers 31, dort sagt Gabriel, der Engel Gabriel, zu Maria: Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dieses geschehen, weil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter. Ich möchte zu diesem Abschnitt vier Bemerkungen machen. Erstens, die Frage Marias ist Ausdruck des Glaubens. Bitte vergleichen wir diese Frage einmal mit der Frage, die Zacharias stellte. Zacharias stellte in Vers 18, Kapitel 1, Vers 18, die Frage: Woran soll ich das erkennen? Er wollte also die Botschaft nicht annehmen, es sei denn, er bekomme noch irgendein Zeichen. Maria fragt anders. Maria fragt: Wie soll das geschehen? Maria möchte mehr Information haben. Die erste Frage, die Frage von Zacharias, ist Ausdruck des Unglaubens. Letztere Frage ist eine Frage des Glaubens. Zweite Bemerkung: Der Heilige Geist ist der Wirker, ist der Schaffer der menschlichen Natur Christi. Die Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst empfangen, meint nichts anderes, als dass der Heilige Geist der Erschaffer, der Schöpfer der menschlichen Natur Christi ist. Die menschliche Natur wird im Neuen Testament nicht nur dem Heiligen Geist zugeschrieben, sondern auch etwa dem Vater. Psalm 40, einen Leib, einen Körper hast du mir bereitet. Und an einer anderen Stelle in Hebräer 2 wird sogar gesagt, dass der Sohn selbst Anteil nahm an Fleisch und Blut. Hier aber heißt es, es ist der Heilige Geist, der Christus den Körper bereitete. Eine dritte Bemerkung zu diesem Abschnitt: Maria ist nicht die Mutter der moralischen Natur, ich werde das gleich erklären, was ich meine, sondern der materiellen Natur unseres Herrn. Ich bitte Sie dazu einmal zu lesen, Lukas Kapitel 1, Vers 47. Der Lobgesang der Maria, und da sagt Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott. Und jetzt bitte achten wir darauf: meinem Heiland, meinem Retter. Dass Maria unbefleckt ist, dass sie sündlos ist, das wusste Maria selbst nicht. Das ist erst eine spätere Lehre. Maria wusste durchaus, dass sie einen Retter, dass sie einen Heiland benötigt. Das Geheimnis der Sündlosigkeit unseres Herrn war also nicht, dass er aus einer sündlosen Jungfrau geboren wurde, sondern dass er durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen wurde. Das ist der Grund. Das ist die Ursache. Noch eine vierte Bemerkung. Wir sprechen oft von Jungfrauengeburt. Korrekt wäre es, wenn wir uns diesen Abschnitt noch einmal genau anschauen, eigentlich von der jungfräulichen Empfängnis zu sprechen. Das Besondere, das Außergewöhnliche war nämlich nicht die Geburt, sondern die Empfängnis Jesu. Dann zweitens in diesem Zusammenhang das Wirken des Heiligen Geistes bei der Taufe Christi. Jesus wird im Jordan getauft. Wir kennen die Geschichte alle. Und dann heißt es in Matthäus 3, in den Versen 14 bis 16, ich zitiere: Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus hatte gehört, dass Johannes begonnen hatte zu predigen: Tut Buße, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und nun kam Jesus zu Johannes als ein gehorsamer Jude, aber nicht um irgendwelche Sünden zu bekennen, sondern um zu bezeugen, dass er für das Reich Gottes fertig ist. So ist hier die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes, der wie eine Taube auf ihn kam, die Einführung, wenn Sie so wollen, die Inauguration in sein messianisches Amt. Es ist etwas Erstaunliches, dass von nun an Jesus beginnt, Wunder zu tun. Vorher lesen wir nichts davon, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er es nicht getan hat. Nun beginnt Christus Wunder zu tun. Nun tritt er in den Dienst ein, für den er auf diese Erde gekommen ist. Ausgerüstet mit dem Geist, so wie es auch im Alten Bund häufiger verheißen worden ist. Drittens, das Wirken des Heiligen Geistes in der Versuchung Christi. Unmittelbar danach, wir brauchen nur praktisch die nächsten Verse zu lesen, lesen wir in Matthäus 4, Vers 1, dann wurde Jesus durch den Geist in die Wüste geführt. Während Jesus Christus in seiner Taufe die Vollmacht erhielt, setzte er in seiner Versuchung diese Macht ein. Das ist ein Ereignis, an dem, wie es der Hebräerbrief einmal sagt, Christus auch den Gehorsam lernte. Vielleicht noch etwas insgesamt zum Wirken des Heiligen Geistes in Christi Dienst. Christi Dienst war ein Dienst im Predigen, im Proklamieren des Reiches Gottes. Und in Lukas Kapitel 4 sagt er selbst: Der Geist ist auf mir, um zu predigen, der Geist des Herrn. Und dann sein Dienst im Wundertun und Dämonen austreiben. Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus: Wenn ich aber durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hinabgekommen. Er, Jesus Christus, der wahrer Gott ist und wahrer Mensch, wird ausgerüstet zu seinem Dienst, zu seinem messianischen Dienst durch den Heiligen Geist. Fünftens, das Zurücktreten des Wirkens des Heiligen Geistes bei Christi Tod und Auferstehung. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist nicht erst mir aufgefallen, sondern schon früheren Zeiten Theologen, dass wir keine einzige Stelle haben, in der im Zusammenhang mit der Kreuzigung und der Auferstehung von dem Heiligen Geist die Rede ist. Man hat erwogen eine Stelle, Hebräer 9, Vers 14, dort heißt es, Christus habe sich durch den ewigen Geist selbst ohne Flecken Gott geopfert. Aber dieses Wort, wenn wir einmal im Griechischen nachschauen, bezieht sich nicht auf den Heiligen Geist, sondern sehr wahrscheinlich auf Christi eigenen Geist. Es fällt also dann auf, dass nirgendwo im Zusammenhang mit dem Tod und der Auferstehung Christi von dem Heiligen Geist die Rede ist. Ist das Zufall? Ich möchte zunächst einmal die Überlegung weitergeben, die hier anderen Theologen gegeben ist und die mir eigentlich sehr einleuchtet. Man verzichtet deswegen, die Schreiber des Neuen Testamentes verzichten deswegen, hier auf den Heiligen Geist hinzuweisen, weil sie ein anderes Interesse haben, weil sie etwas anderes deutlich machen wollen. Nämlich die Willentlichkeit des Opfers Christi, dass Christus sich freiwillig in den Tod gab. Dass der Tod Christi, entschuldigen Sie das Fremdwort, ein voluntativer Akt war. Und auch im Blick auf die Auferstehung wird nirgendwo gesagt, etwa, dass der Heilige Geist Jesus aus den Toten auferweckte. Nun, das mag heilsgeschichtlich damit zusammenhängen, dass in der Auferstehung ja ein Punkt deutlich wird, ein Punkt manifest wird, nämlich die Beantwortung der Frage, ist das Werk des Sohnes am Kreuz für den Vater akzeptabel? Und deswegen weist die Schrift, auch die Briefe, immer wieder darauf hin, dass der Vater den Sohn auferweckte, um eben eines deutlich zu machen. Ja, das Werk auf Golgatha ist für mich akzeptabel. Das Sühneopfer, das du gebracht hast, ist von mir angenommen. Die Auferstehung, die Auferweckung ist das Werk des Vaters. Das mag eine Erklärung sein dafür, dass der Heilige Geist im Zusammenhang mit der Kreuzigung und der Auferstehung nicht von ihm im Neuen Testament nicht gesprochen wird. Sechstens, das Wirken des Heiligen Geistes in der Zeit nach der Auferstehung Christi und vor der Himmelfahrt. Ich lese hierzu nur ein Wort, dass auch hier der Auferstandene nicht auf den Heiligen Geist verzichtet in seinem Wirken. Apostelgeschichte 1, Vers 2, dort schreibt Lukas, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Soweit zum Wirken des Heiligen Geistes im Erdenleben Jesu. Kommen wir zu Kapitel 4, das Wirken des Heiligen Geistes während des Erdenlebens Jesu, also in der Zeit, als Jesus Christus hier auf der Erde war. Und ich möchte hier auf zwei Bibelstellen eingehen, die immer wieder umstritten sind, aber die auch im Rahmen dieses Kongresses doch einmal angesprochen werden sollten. Erstens einmal das Thema der sogenannten unvergebbaren Sünde, der Sünde gegen den Heiligen Geist, der Lästerung des Geistes. Wir lesen darüber einmal in Markus Kapitel 3, in den Versen 29 bis 30 und dann in Matthäus 12, die Verse 31 bis 32. Ich lese einmal diese beiden Verse, Matthäus 12, die Verse 31 bis 32. Dort sagt Jesus, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Nun, es ist deutlich, dass dieses Ereignis, dieses Geschehen etwas zu tun hat mit der Zurückweisung Jesu. Jesus hatte ja gerade jemanden geheilt, der von Dämonen besessen war. Und da werfen ihm die Leute, namentlich die Pharisäer, vor, er hätte das alles, diese Dämonenaustreibung, durch den Teufel getan, durch Beelzebub getan. Bekanntlich weckt dieser Abschnitt ja große Furcht bei denen, die meinen, sie hätten diese Sünde getan. Und mal ehrlich, wer von uns hat noch nie in seinem Leben sich diese Frage gestellt, habe nicht ich diese Sünde getan? Und da bitte ich Sie einmal auf den Zusammenhang zu achten. Und wir wollen versuchen zu beantworten, worum es hier geht, indem wir uns drei Fragen stellen und diese drei Fragen zu beantworten suchen. Erste Frage, was ist die unvergebbare Sünde? Was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Und hier bitte ich Sie zunächst darauf zu achten, dass die Sünde gegen den Sohn, so sagt Jesus, vergeben werden kann. Aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Er unterscheidet hier. Warum unterscheidet er eigentlich? Warum ist das eine schlimmer als das andere? Antwort: Dieses liegt an der Selbsterniedrigung des Sohnes. Die Sünde gegen Christus war zu jener Zeit vergebbar. Er sah aus wie jeder andere Mensch, wie du und ich. Er war es nicht. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber er sah aus in der äußeren Erscheinung wie jeder Mensch. Er erschien wie ein Mensch. Eine Sünde gegen Jesus war zwar tadelnswert, aber sie gab er vergebbar. Hier aber, nachdem Jesus ein Zeichen getan hat, nämlich Dämonen ausgetrieben hat, sagen die Pharisäer und damit sehr deutlich machen, und damit durch dieses Zeichen sehr deutlich wird, wer er ist, sagen die Pharisäer, er tut dies durch Beelzebub, er tut dies durch den Teufel. Und das ist ein Zeichen, ein Beweis dafür, dass ihr Herz verhärtet ist, dass sie nicht an ihn glauben wollen, dass sie sich von ihm ganz willentlich abgewandt haben. Die Frage also, warum ist die Sünde unvergebbar, ist zu beantworten damit, dass sie sich willentlich von ihm abgewandt haben. Das wird vom Griechischen her eigentlich noch deutlicher. In Markus Kapitel 3, in den Versen 22 und 30, da ist eine Vergangenheitsform gewählt, die eigentlich mehr die Dauer zum Ausdruck bringt. Sie pflegten zu sagen über Jesus, er hat den Beelzebub, er hat einen unreinen Geist. Das war ihre Grundhaltung, das war ihre Grundeinstellung. Mit dieser Einstellung gingen sie schon zu Jesus. Die Konsequenz ist, wir brauchen nur weiterzuschauen, Matthäus 13, schon im nächsten Kapitel, beginnt Jesus dann zum Volk zu sprechen in Gleichnissen. Verhüllend zu sprechen. Und die dritte Frage, wann wird nun diese Sünde begangen? Oder anders gefragt, kann sie auch heute begangen werden? Und darauf möchte ich antworten, nein. Denn die Voraussetzung ist, dass der Herr in seiner Erniedrigung anwesend ist. Ich möchte zunächst einfach darauf mal hinweisen, dass Jesus nur ein einziges Mal von dieser Sünde sprach. Und auch sonst wird im Neuen Testament nirgendwo auf diese Sünde Bezug genommen. Es geht hier um eine Sünde, die begangen wird, während Jesus auf dieser Erde lebte, während er erniedrigt war und hier sich Menschen in ihrer Grundeinstellung gegen ihn wenden. Diese Sünde, von der hier in Matthäus 12 geredet wird, können wir nicht mehr tun. Natürlich im übertragenen Sinn gibt es auch heute eine unvergebbare Sünde. Das ist die Sünde, wenn wir nicht an ihn glauben. Das ist, wenn wir ganz bewusst das Opfer Christi auf Golgatha zurückweisen. Das ist die einzige unvergebbare Sünde, die es heute gibt. Das heißt umgekehrt, jeder, der sich Sorgen macht, ob er diese Sünde begangen hat, der hat sie unter Garantie nicht begangen. Und die zweite Stelle, auf die ich hinweisen möchte, steht in Johannes 20, Vers 21 und 22. Johannes 20, Vers 21 und 22. Die Ausrüstung des Geistes an die Apostel nach der Auferstehung Jesu. Wir lesen dort, Jesus sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, Friede euch. Gleich wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und er spricht zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünde vergebet, denen sind sie vergeben. Welchen irgend ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nun, ich denke, den meisten von Ihnen ist es bekannt, dass in der römisch-katholischen Lehre mit dieser Stelle begründet wird, dass Priester die Macht haben, von Sünde zu lösen, Sünde zu vergeben. Diese Stelle recht zu verstehen, müssen wir uns aber Folgendes klar machen. Erstens, dieses Wort ist nach dem Opfertod Christi auf Golgatha gesagt, aber noch vor Pfingsten. Es ist also in einem ganz bestimmten heilsgeschichtlichen Zusammenhang gesagt. Es ist noch gesagt, bevor der Heilige Geist als permanente Innewohnung zu den Aposteln und dann zu den Christen gekommen ist. Zweitens, bei dieser Aussage, empfanget den Heiligen Geist, geht es nicht um irgendeine geistliche Erfrischung der Jünger, wie ich es einmal in einem Kommentar gelesen habe, so eine Art Vorbereitung für die volle Innewohnung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, sondern es geht hier, wir brauchen hier nur auf den Zusammenhang zu achten, um Beauftragung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es handelt sich hier also heilsgeschichtlich um Folgendes. Der Heilige Geist war noch nicht permanent gekommen. Das kam er ja zu Pfingsten. Und für diese zeitlich befristete Zeit benötigten sie eine Ausrüstung. Und die bekamen sie hier. Eine Ausrüstung des Heiligen Geistes bis Pfingsten. Ja, und wie ist dann Vers 23 zu verstehen? Dieser Vers, der die Grundlegung ist für das römisch-katholische Buß- oder auch Beichtsakrament. Ist es möglich, für einen Menschen Sünden zu vergeben? Und ich möchte zur Antwort auf jeden Fall zunächst einmal erstmal Folgendes feststellen. Nirgendwo im Neuen Testament lesen wir, dass Apostel Sünden vergeben. Nirgendwo. Im Gegenteil, in Apostelgeschichte 8, Vers 21 und 22, da ist die Auseinandersetzung zwischen Petrus und Simon, dem Magier, berichtet. Da vergibt Petrus gerade nicht die Sünde, sondern er fordert Simon auf, sich an den Herrn zu wenden und ihn um Vergebung der Sünden zu bitten. Und was tut Simon da, der Magier, der noch immer im magischen Denken verhaftet ist? Nun, er fordert Petrus geradezu dazu auf. Nein, bitte du für mich. Was tut Petrus? Er geht überhaupt nicht darauf ein. Das ist der Unterschied zwischen Petrus und seinen angeblichen Nachfolgern. Auch die frühen Kirchenväter zitieren diesen Vers aus Johannes 20 niemals in dem Sinn, wie er heute in der römisch-katholischen Theologie vertreten wird. Worum geht es? Nun, vielmehr geht es hier lediglich darum, dass die Jünger die Autorität bekommen zu verkünden, dass Vergebung im Namen Jesu geschenkt werden kann. Und das ist eine Autorität, eine Vollmacht, die jeder von uns heute hat. Wenn eine Person zu dir sagt, ich glaube an den Herrn Jesus, dann kannst du ihm sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht, weil du dazu irgendeine besondere Bevollmächtigung hast, sondern weil die Schrift das sagt. Um nichts anderes geht es hier. Fünftens, das Wirken des Heiligen Geistes am Tag von Pfingsten. Das Wirken des Heiligen Geistes am Tag von Pfingsten. Und wir lesen dazu Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.